Wir sehen uns beim Hair-Festival am 29.06. in Hamburg. Ich bin dabei und freue mich sehr darauf, euch da live zu treffen. Ich werde eine Masterclass für euch machen zum Thema Preisakzeptanz, Preiskonzepte. Ich werde einen Live-Podcast aufnehmen. Da ist das Thema noch nicht ganz fest, aber sobald das fest ist, erfahrt ihr es natürlich hier über meinen Podcast. Ich freue mich sehr, bin ja für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre, glaube ich, dafür unterwegs, mehr finanziellen Spielraum in die Friseurbranche zu bringen, mache da aus meiner Sicht gute Fortschritte, denn die Kunden, die mit mir arbeiten, erhöhen auf jeden Fall ihren Umsatz und damit ihren finanziellen Spielraum. Wer Interesse an meiner Arbeit oder der Zusammenarbeit hat, geht mal auf meine Website und ihr könnt euch vor allem auch mal für den neuen Podcast noch interessieren und ihn auch abonnieren. Das sind die Friseurfreunde und da geht es in kurzen 10-minütigen Episoden immer montags und mittwochs um deinen Preis. Und ist auf jeden Fall sehr spannend, ist schon gut angenommen und wird vielfach geklickt. Freuen wir uns sehr, der Tobias und ich, mit dem ich das zusammen mache. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei dieser Episode. Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und zukunftsorientierte Unternehmensorganisationen in Beauty-Unternehmen. Ich teile hier umsetzbares Know-how, erfolgreiche Fallbeispiele und ganz viel Inspiration. Schön, dass du reinhörst. Eigenständig sein mit einem Friseurunternehmen oder einem Beauty-Unternehmen. Für viele ein großer Traum und für Nelly Rühle und ihre Schwester gemeinsam schon Realität. Nelly erzählt uns in dieser Episode, wie das Unternehmen sich gegründet hat, was es alles umfasst. Und es ist durchaus beeindruckend, was das Unternehmen ja alles hervorbringt. Und Nelly beschreibt auch schön in dieser Episode, wie das Thema Work-Life-Symbiose als Unternehmerin ganz gut gelingen kann. Wir gucken natürlich auch auf die Schattenseiten des Ganzen und in der Episode, das hat sich gezeigt, ist ganz viel Weisheit drin und somit kann man sie auch gerne 2-3 Mal hören. Also viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Episode. Heute geht es nochmal um das Thema Eigenständigkeit. Und ich sage nochmal, weil wir ja schon in der letzten Zeit ein paar Episoden dazu hatten von eigenständigen, selbstständigen Friseurunternehmern, die über ihren Weg berichtet haben. Meine heutige Gästin, Nelly Rühle, ist eine Kollegin aus der Branche, eine Gestalterin in der Branche, die mir bei Verbandsaktivitäten über den Weg gelaufen ist. Also so in der Verbandsarbeit ist sie sehr verwurzelt und beim Zukunftskongress habe ich sie gesehen. Und jedes Mal habe ich so ein kleines bisschen mehr über sie erfahren und habe irgendwann gedacht, das ist ein ganz schön straffes Pensum, was sie da fährt, was sie alles in ihrem Leben ist und auf wie viele Beine sie ihre Eigenständigkeit stellt. Ich finde das hochinteressant, ich finde es ultra inspirierend und deshalb freue ich mich, dass Nelly Rühle heute hier bei mir ist, meine Gästin ist, sich Zeit genommen hat für das gemeinsame Gespräch. Und jetzt sage ich erstmal Hallo. Hallo Nelly, schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
Mit Freude gern. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen was blicken lassen aus deinem Leben und möchte das Gespräch nochmal insofern einleiten, dass wir jetzt auch nicht nur über den großen Glanz reden wollen von Eigenständigkeit auf vielen verschiedenen Beinen, sondern wir wollen natürlich auch hier die Ehrlichkeit drin lassen in dieser Episode. Das ist ja nicht immer alles nur Gold und alles immer nur leicht. Da gibt es ja auch Schattenseiten oder Stolpersteine, die einen bewegen oder die einem begegnen auf der Welt. Und auch darum soll es in dieser Episode gehen. Aber bevor wir anfangen, über deine Work-Welt zu sprechen, erstmal, Nelly, wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
Relativ
chaotisch. Und es ist schon 15 Uhr, fällt mir gerade auf. Ne?
Genau. Ja, relativ chaotisch. Ein Kind ist krank, das andere Kind wollte krank sein, ist damit aber nicht durchgekommen. Dann ist halt so.
Ich kenne das.
Ja. Und dann habe ich 2 Meetings gehabt, Online-Meetings. Und dann habe ich mich ein bisschen auf dich vorbereitet.
Vielen lieben Dank. Voll gut. Jetzt hast du schon 2 Kinder erwähnt, die sich zumindest heute versucht haben, mit krank so ein bisschen rauszumogeln oder eins auch krank war. Das sind aber nicht alle, ne? Das sind ein paar mehr.
Ja, also insgesamt habe ich 4. 2 großen und 2 kleine.
Und 2 kleine. Das ist tatsächlich deshalb von Relevanz, weil ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist auch, dass als ich das erfahren habe, dass du vier Kinder hast, neben dem vielen eigenständigen Baustein in deinem Leben, ich so dachte, da ist auch eine Frau unterwegs, die es gut im Griff hat, eine gewisse Balance zu finden aus diesem Familie, Privatleben, Arbeitsleben und vielleicht sogar es alles als Leben zu betrachten. Also ich glaube, da kommen wir heute auch dran vorbei, diese Lebensbalance, die vielen eigenständigen Unternehmern irgendwie dann abhanden kommt, wo dann das Business noch wichtiger ist und kein Platz mehr vielleicht für Mann und Kinder oder eben für die Frau und Kinder. Und das sehe ich immer als große Gefahr, weil dann ja auch die Freude am täglichen Tun so wegkommt. Wie ist denn das bei dir? Wie kriegst du das unter einen Hut? Kinder und so viel Business.
Ja, also wie gesagt, zuerst habe ich große Hilfe. Ich habe viel Hilfe von meinen Eltern erfahren, dass sie immer für uns da waren. Sie wohnten mit im Dorf und die haben jederzeit konnte ich sie, die zwei Ältesten immer abgeben. Und dann habe ich einen wunderbaren Mann, der mich walten lässt, der mir die Flügel nicht stutzen tut und mich praktisch walten lässt. Ja. Und dann war es einfach so, dass das Business wurde immer an die familiäre Gegebenheit angepasst. Also wüsste ich jetzt, was es früher war, hätte ich vielleicht manche Sachen auch anders gemacht, aber der Laden ist immer mitgewachsen, mit den Kindern, mit den Gegebenheiten. Also und dann habe ich natürlich eine Partnerin, das ist meine Schwester, die immer an meiner Seite ist, die wir uns den Laden im Prinzip, oder dann beide, alles Business, was wir machen,
immer teilen.
Alles Business, was wir machen, teilen. Und dadurch, man muss ja, wenn man nicht alleine ist, also wenn man Hilfe hat, wenn man wirklich Verlässlichkeiten hat, kann man einiges schaffen und vieles. Und wenn man das auch noch liebt, was man tut, also wenn man wirklich das Glück hat, den ganzen Tag seinem Hobby nachzugehen, dann macht man mehr. Man verzichtet einfach auf andere Sachen. Das muss man einfach jetzt sagen, die einem nicht wichtig sind. Ich mag nicht shoppen. Ich gehe nicht shoppen. Hat auch keine Zeit. Aber selbst wenn ich Zeit hätte, würde ich es nicht machen. Und das muss man sich ein Bewusstsein. Wenn man aber das macht, was man liebt, wenn man wirklich seinem Hobby nachgeht, dann ist man nicht müde. Natürlich ist man manchmal müde, kaputt nach 12 Stunden, aber man ist nicht ausgelaugt müde. Und wichtig ist natürlich, auf sich zu achten, ja.
In deinen Sätzen, so vor einer Minute, war eine ganze Menge Demut auch drin, ne? So, ich habe das Glück, die Dinge tun zu können, die du als Hobby betrachtest. Und das ist ja aber auch nichts, was vom Himmel fällt. Das gestaltet Frau oder Mann sich ja auch. Also ich darf das von mir Gott sei Dank heute auch behaupten, dass ich mein Arbeitsleben sehr, sehr wesensgerecht nach mir und meinen Bedürfnissen ausrichten kann. Aber das ist geschaffen. Das ist ja nicht glücklicher Umstand. Also wie ist das bei dir? Wo kommt denn das her, dass du das so einbauen, so wolltest, so gestaltet hast?
Ich würde von mir behaupten, ich bin ein sehr dominanter Mensch. Das wird mein Mann auch von mir behaupten.
Der lässt sich aber walten. Also.
Der lässt sich walten. Ja, Augen auf bei Partnerwahl.
Ach Gott, auch da kann ich Geschichten erzählen. Egal, anderes Thema. Du bist dran?
Ja, ein Wille. Unsere Mutter hat uns erzogen, ihr war es sehr wichtig, wir sind zwei Mädels, also wir sind zu zweit und wir sind zwei Mädels, dass wir niemals an einen Mann abhängig sein dürfen. Das war ihr sehr, sehr wichtig, dass wir unser eigenes Geld verdienen können. Ihr war es wichtig, ein Führerschein, Ausbildung und danach könnt ihr machen, was ihr wollt. So war die Aussage. Aber das Wichtigste, diese Eigenständigkeit. Und dann ein Plan. Also man braucht ein Stück weit Lebensplan. Der Weg, der geht nach links und nach rechts mal ab, aber grundsätzlich Ziele sich vorstellen, wo möchte ich hin, was möchte ich in 10 Jahren, was möchte ich in 5 Jahren, was möchte ich jetzt. Mir war es wichtig, dass ich wollte Kinder, ich wollte schon immer 4, das war mein Plan mit 16. Mein Mann hat das immer so ein bisschen belächelt, aber ich halte immer das ein, was ich sage. Und Und wie gesagt, das Business ist so gewachsen, wie es die Zeit gekommen ist. Man muss sich auch vom Leben ein bisschen, also man braucht einen Plan und der Rest lässt man sich ein bisschen walten. Und ich glaube an keine Zufälle und ich glaube, dass, also Zufall kommt von Zufallen. Und wenn es der richtige Zeitpunkt da ist, dann ist er da und dann spürt man. Man spürt, wenn man die Kinder haben möchte, man spürt, wenn das nächste Schritt im Leben passiert. Natürlich gibt es auch Schattenseite. Ja, man hat nicht gespürt, dass unsere Mutter uns vorzeitig verlassen tut. Das sind auch dann, also das gibt es auch. Also es gibt schon Situationen im Leben, die du nicht beeinflussen kannst und die du meistern musst. Aber dann geht es weiter. Augen auf, aufstehen und weitermachen. Also bleibt ja nichts anderes übrig. Aber wenn man es gerne macht, dann ist es auch gut.
Also auch da diese kleinen, also liebevollen Worte an deiner Mutter, ne, was so eine Prägung dann ausmacht. Was eine Prägung, die man mal mitbekommt. Ich selber, klar, als Mann hier in diesem Gespräch gerade, bin sehr dafür auch auf Bühnen unterwegs, dass ich vor allem auch Friseurinnen, also die ja meist mit einem relativ geringen Gehalt, doch abhängig sind, finanziell abhängig von einem Mann. Ich finde das absolut schlimm. Ich finde das wirklich auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß und versuche über diese Argumentation auch wirklich zu sagen, Leute, macht euch eigenständig. Also nicht selbstständig als Unternehmer, sondern guckt, dass ihr so viel Geld verdient, dass ihr nicht davon abhängig seid, ob euer Mann bei euch bleibt oder nicht. Also wie soll eine Beziehung gelingen? Haha, Friseurfreund-Podcast, die Paartherapie. Ne? Wie soll eine Beziehung gelingen, wenn es so eine Abhängigkeit schon in dieser Zweierbeziehung gibt? Ne? Also ganz schwierig. Von daher schön, dass ihr das mitbekommen habt, ihr als Geschwisterpaar. Ja. Wie ist das mit deiner Schwester? Ist sie älter, ist sie jünger? Seid ihr Zwillinge? Nee.
Nein, die ist 5,5 Jahre jünger. Und super.
Also die Frage war sehr unspezifisch. Wie ist das so im Alltag, wenn man mit seiner eigenen Schwester, die man ja von Geburt an sozusagen kennt, ne? Also du kennst sie ihr ganzes Leben lang, die längste Beziehung sind Geschwisterbeziehungen, dann gemeinsam ein Business aufbaut? Weil das ist ja, Business kann ja auch mal schief laufen, Business kann sich ja mal, daran können sich ja ganze Freundschaften, da kann ja viel kaputt gehen auch an solchen Dingen, ne? Und ihr zieht zusammen ein Business hoch. Schon krass.
Ja, also ich sag immer, ich bin die Ältere und ich habe sie als Kind schon ein bisschen misshandelt.
Oh Gott, misshandelt. Das muss man rausschneiden. Okay, heißt?
Ja, ich war die älteste Schwester und ich wollte schon, also die war Klotz am Bein, sage ich jetzt mal so. Natürlich muss ich aber ein bisschen auf sie aufpassen. Und ich sage immer, wir haben so viel gestritten als Kinder, dass wir jetzt gar keine, wir haben alles ausgestritten, was es je zum Streiten gibt. Wir streiten uns nicht. Wir haben natürlich unterschiedliche Meinungen und wir haben aber auch ganz klar definierte Aufgabengebiete. Das heißt, ich plane alles, was mit Zahlen angeht, was bezahlen, was alles, was mit dem Unternehmen ist mein Part. Alles, was Marketing angeht, alles, das ist ihr Part. Also, und dadurch konzentriert sie sich ja natürlich auf ihr Gebiete und auf mich. Und dann tauschen wir uns aus und dann gibt es dann so, also ich bin meistens der Skeptiker ein bisschen, da sage ich, das funktioniert nicht, wenn sie mit neuen Innovationen kommen. Sie überzeugt mich, ich denke dann ein paar Stunden drüber nach und dann sage, okay, du hast ja vielleicht auch recht. Wenn es Unstimmigkeiten sind, dann hat sich das irgendwann mal ergeben, dass wir das im Auto besprechen.
Okay.
Wir besprechen das im Auto und sobald wir das Auto verlassen, ist das vorbei.
Toll, Thema, was für ein Ritual.
Also alles, was doch vielleicht noch mal ein bisschen darum geht, zu sagen, hey, das fand ich jetzt blöd oder so, das wird im Auto besprochen, wir gehen aus dem Auto raus und wir haben nichts mehr davon übrig. Das ist, glaube ich, auch wichtig und wir sagen uns auch, wenn was nicht so in Ordnung ist. Also, aber eigentlich ticken wir so gleich mittlerweile, also wir haben uns so angepasst aneinander, dass es funktioniert. Also Gott sei Dank. Man hat ja natürlich immer diese Angst. Haben wir aber trotzdem vertraglich auch alles geregelt. Und ich würde das auch jedem ans Herz, wenn es mit der besten Freundin, mit der Schwester, mit der Mutter, mit der Tante, egal mit wem man ein Business aufbaut, immer trotzdem alles vertraglich zu regeln. Man weiß ja nicht, was passiert. Und wir wünschen uns das nicht und wir glauben auch daran, dass es nicht passiert. Aber im Falle irgendwas haben wir alles geregelt, bis auch so weit, dass wenn einem was zustößt, was passiert dann? Also wirklich, und das ist, glaube ich, man darf da nicht so, ich weiß nicht, man hat so das Gefühl, das ist ja manchmal auch um was um ein Testament geht oder so, das Gefühl, das schiebt man ein bisschen weg, würde ich aber ganz, ganz allen ans Herz legen. Es sind so viel Probleme weniger, wenn man das richtig gemacht hat.
Ich finde das spannend, gerade Nelly, weil du die ersten Erzählungen von dir, die waren so sehr das Arbeiten als Hobby empfinden, auch der Berufung irgendwie folgen, hast du nicht gesagt, aber so habe ich es jetzt zusammengefasst. Und jetzt wird aus dieser Business-Romantik auch nochmal eine ganz große Klarheit. Also bei aller Romantik, bei allem Schönen, sichert das, was ihr da tut, in jede Richtung ab. Das Leben ist schicksalsbehaftet. Du hast vor uns vom verfrühten Ableben eurer Mama gesprochen. Das weiß man einfach alles nicht vorher. Ne? Es gibt in meinem Leben so einen Satz, 90% der wirklich Schicksals- oder der wirklich lebensverändernden Dinge, die haben wir nicht geplant. Die passieren uns, die gehen an uns vorbei, die kommen einfach und sind dann da. Und den Rest, den können wir dann gestalten, das ist schon wahr. Aber die großen Dinger kommen häufig überraschend. Und da safe zu sein, gibt vielleicht sogar auch dann das stabile Fundament für diese Business-Romantik. Ne? Also wenn das alles klar ist, kann man auf diesem Fundament auch schön durch die Gegend tanzen. Genau. Schön. Bitte skizziere mal kurz die Wirkungswelt von dir und deiner Schwester. Das ist ja eine ganze Menge, was ihr tut. Erzähl mal, was macht denn ihr alles so?
Also in erster Linie sind wir Mama. Dann sind wir Unternehmerin in Idun. Das ist Haus der Schönheit, das ist unser Salon. Da leite ich praktisch den Friseurbereich und meine Schwester leitet den Kosmetikbereich.
Ah, okay, gut. Zähl erst mal auf und dann gehen wir das einzeln durch.
Dann hat sich so ergeben, dass wir eine zweite Firma gegründet haben, Skadi Holistic Beauty. Da vermarkten wir unsere eigene Kosmetiklinie in erster Linie. Dann tut sich das ein bisschen ändern. Ich mache dann noch einen Unternehmenscoach für Christian Funk und meine Schwester hat sich dann spezialisiert auf Ernährungsberatung und Mikronährstoffcoach und berät dann die Kunden in diese Richtung. Genau. Und dazwischen habe ich mal Traumatherapeutin gelernt.
Ach, guck. Genau. Warum denn das?
erstens, der einzigste Beruf, der mir noch genauso Spaß gemacht hätte wie der Friseur, wäre Psychologin gewesen.
Willkommen im Club, ja, gut.
Aber eigentlich sind wir Psychologin, nur nicht anerkannt.
Okay.
Und ergeben hat sich das eigentlich aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe immer gesagt, mit 40 gehe ich in Friseurrente und lerne Psychologie. Irgendwann mal wurde ich 38, dann habe ich gedacht, okay, also mit Rente wird es nichts. Psychologie, müssen wir mal gucken. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Wobei, auf die Suche gegangen ist schwierig zu sagen, weil mein ganzes Leben lang hat sich ja immer um Spiritualität, Psychologie, Körpersprachen, alles sich in diese Richtung gedreht.
Okay.
Und dann ist unsere Mutter verstorben. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich könnte mal mit jemandem drüber reden. Und habe festgestellt, da draußen sind sie alle überfüllt. Da gibt es niemanden, mit dem man reden kann. Mhm. Dann hat sich eine Möglichkeit ergeben, dass ich den Traumatherapeut selber lerne und ein Stück weit auch toll. Selber behandle natürlich. Und natürlich jetzt dann auch, auch für die Kunden dementsprechend auch Impulse geben kann.
Also, da machst du ein großes Thema auf, was ich direkt zur Seite stelle. Aber kurz dazu noch sagen, es fällt auf, dass alle Menschen, die irgendwie so ein bisschen in sich ruhen und eine gewisse Klarheit haben, sich mal irgendeine Zeit lang in ihrem Leben mit emotionaler Arbeit beschäftigt haben. Sei es auf Traumabasis, Körperarbeit, was auch immer, Emotionalarbeit im allgemeinen Sinne, dieses innere Aufräumen. Und das traue ich mir jetzt zu, weil ich den Weg auch gegangen bin, zumindest ähnliche Sachen über ein paar Jahre lang. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das ist eine ganz unsichtbare Kraft. Also das wirst du nicht in Geld bezahlt bekommen, aber es macht den Lebensweg insgesamt klarer, leichter, aufgeräumter. Du bist einfach mehr bei dir und dann ist mehr Kraft vorhanden für die Dinge, die man erreichen will. Also kann ich nur empfehlen, jetzt wo ich das bei dir höre, denke ich, aha, das erklärt natürlich auch einiges, ne? In meiner Wahrheit. Von daher verstehe ich gut. Lass uns diese vier großen Bereiche und die Traumapädagogik oder Traumatherapeuten-Situation lass mal raus, über diese Bereiche mal reingucken. Ihr habt IDUN, Haus der Schönheit, ist richtig. Ein Friseur- und Kosmetik-Salon, Studio, wie man das so sagen möge. Wie groß ist denn das? Was ist denn das für eine
220 Fläche? Quadratmeter auf zwei Stockwerke mit insgesamt, also mit uns zusammen 11 Angestellten.
Und wie teilt sich das auf, Friseur und Kosmetik?
Wir haben 2 Kosmetikerinnen, 5 Friseure, ein Azubi, eine Rezeptionistin und eine Quereinsteigerin.
Toll. Wie kam es dazu, dass ihr diesen Salon eröffnet habt? Oder ist das vererbt oder ist das geerbt? Oder wie ist denn das?
Nix. Also mein Salon war vorher in meinen eigenen Räumen. Ja. Und das ist gewachsen mit den Kindern. Das waren zuerst 40 Quadratmeter, dann haben wir umgebaut auf 90 Quadratmeter. Mhm. Dann peu à peu hat sich das praktisch, sind die Mitarbeiter dazu, immer mehr Mitarbeiter dazugekommen. Also meine Schwester praktisch, also war ja schon lange dabei, also schon fast von Anfang an dabei.
Ja.
Und dann war immer dieser Traum von dem ganzheitlichen Konzept. Also ich hab, man hat ja solche Lebensträume, ja. Also man und dann sagt man, oh, ich hätte gerne mal ein Haus, wo alles zusammen ist. Also wo man reinkommt und am liebsten hätte ich Physiotherapie. Ich hätte, also wäre jetzt praktisch wirklich komplett, was man so irgendwas mit Beauty oder mit Mindset zu tun hat in einem Haus. Aber ich glaube, das müsste dann 1000 Quadratmeter haben. Das nicht funktioniert.
Mal sehen, was noch kommt. Ja, aber das ist so ein langer, lang gehegter Traum schon bei dir.
Genau, so immer, irgendwann mal so ein Haus, irgendwann mal. Aber man ist ja doch mal so ein bisschen Schisser. Läuft es? Also man hat ja natürlich auch seine Dämonen. Braucht es die Welt? Läuft es? Kannst du das überhaupt? Kommen die Leute? Also diese Gedanken hast du natürlich auch. Also das wäre jetzt gelogen, wenn man sagen würde, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da gibt's auch noch Dämonen in einem Kopf und die dann einem sagen. Und mein Mann baut Holzhäuser für eine Firma bei uns im Ort. Und die haben ein großes Grundstück und da waren so 3 hässliche Tannen. Die waren wirklich schon zum Abreißen. Und ich habe immer beim Spazierengelaufen, habe ich zu meinem Mann gesagt, da würde mein Haus besser stehen, wie diese 3 Tannen mit einem mit der Hecke, die eigentlich schon kaputt ist. Und irgendwann mal, dann geh halt hin und frag. Ja.
Krass, ja.
Und ich bin in den Büro reingeschlappt und habe gesagt, ich hätte gern ein Haus, ich hätte gern 2 Stockwerke, ich hätte gerne ein großes Haus, ein Beautyhaus. Ich habe ihm geschwind mal erzählt, unserem Vermieter, was ich gern hätte. Und es gibt keine Zufälle, was wird ein Zufall? Hat er mir später, also der hat mir ein unabhängiges Ja gesagt, schon bei der 5-Minuten-Besprechung. Ich bin null vorbereitet gewesen, kein Businessplan, kein gar nichts. Ich bin einfach nur rein. Und später hat er mir erzählt, dass sie 3 Wochen vorher mit den Aktionären sich getroffen haben und haben darüber gesprochen, was könnten sie da hinstellen, damit es mehr Wirkung hat, weil der Platz ja verschenkt ist. Und dann komme ich reingeschlappt ins Büro und sage, ich hätte gern ein Haus mit auf 2 Stockwerke. Genau.
Was für ein Zufall.
Und dann kam Corona.
Ich wollte gerade fragen, gib uns mal eine zeitliche Einordnung, weil du hast jetzt, die Gründung war erst in deinem Haus oder in eurem Haus mit Familie im Hintergrund. Da muss ich kurz noch eine Brücke schlagen. Du sagst immer, es wächst mit den Kindern, ne? Und ich habe ja erst gedacht, so die Kinder wären größer und dann wird das Business erstmal kleiner, weil man ja gar nicht so viel Platz dann für die Kinder oder so. Also 4 Kinder brauchen ja auch Aufmerksamkeit und man hat ja dann gar nicht so viel Raum. Aber bei dir ist wirklich der Raum, also das Business gewachsen und die Kinder sind auch gewachsen. Das finde ich
Ja.
faszinierend. In meinem Leben ist es gerade so, okay, Business ist jetzt erstmal ein kleinerer Bestandteil, um Zeit zu haben für die Kids. Und wenn die dann mal raus sind, dann wird mehr Platz. Aber gerade, also mein Leben ist tatsächlich sortiert, 3 Tage arbeiten und den Rest für meine Kinder frei haben, damit ich die betreuen kann, Wechselmodell, geschieden und der ganze Kram. Und bei dir ist das alles irgendwie so miteinander gewachsen. Das finde ich faszinierend.
Ja, zusammengewachsen. Also auch ein bisschen wie an die Situation angepasst. Also nur als Beispiel, also da ich klein war am Anfang der Salon, mit knapp 45 Quadratmeter, da habe ich am Anfang ganz alleine gestartet. Dann habe ich einfach meine Öffnungszeiten so nach der Kita gerichtet. Also der Kindergarten war bis 14, bis 16 Uhr. Ich habe bis 6 oder 15:30 Uhr gearbeitet. Dann habe ich 3 Stunden Pause gemacht. Dann habe ich die Kinder um 7:30 ins Bett gebracht und habe um 8 Uhr nochmal eine Kundin angenommen bis 22 Uhr. Ich war ja im Haus. Also ich konnte das ja walten, wie ich wollte. Meine Öffnungszeiten waren sehr flexibel am Anfang.
Flexibel. Schön. Ja, aber
Genau,
warum
und
eigentlich nicht, ne? Also das muss
warum
man ja mal
eigentlich
nehmen.
nicht?
Warum nicht
Genau.
auch in einem Unternehmen, was jetzt nicht denjenigen gehört? Also warum ist diese Flexibilität für andere Mitarbeiter nicht auch da? Aber wir haben jetzt gerade was, ich habe wieder was verstanden. Du willst das, du hast eben gearbeitet, dann die Kinder betreut, die Kinder ins Bett gebracht und jetzt kommt ja die Extrameile. 20 Uhr noch eine Kundin angenommen. Also Chapeau dafür. Das machen ja dann eben doch die wenigsten.
Ja, ich hätte mich aber vom Fernsehen hinhauen können und Netflix. Okay, damals gab es kein Netflix. Also,
Ja, schon zu lange, ja. Gab es noch nicht mal Netflix, auch schön. Ja, genau. Gut. Okay, und
ja,
dann.
aber wollte man das, ja? Und dann habe ich Mitarbeiter gehabt und oder eine erste Azubine, die war aber schon Gott sei Dank volljährig. Das heißt, die konnte mit mir das Ganze auch weitermachen. Sie hatte auch ein Kind. Sie hat praktisch das erste Lehrjahr gemacht, dann war sie in der Babypause und dann kam sie zu mir, um die letzten 2 Jahre Ausbildung zu machen. Und da sie auch ein Kind hatte, konnten wir uns genauso anpassen. Also ich finde auch die Mitarbeiter, man kann doch, also arbeiten muss man, ist einfach so. Wenn man braucht Geld, man muss
Grundbedingung.
arbeiten. Aber muss es wirklich von 8 bis 16 Uhr sein? Können wir das nicht ein bisschen variieren? Können wir nicht? Unserem Lebens, also wir reden ja von Work-Life-Balance. Nur Life-Balance geht nicht, man muss auch schon worken ein bisschen dazwischen. Aber man könnte das ja das so gestalten, wie es zu einem passen tut. Und wenn der Mann etwas Schichten arbeitet, dann hat man einfach dagegen gearbeitet. Also es ist ja für sehr vieles möglich, wenn man möchte.
Ich möchte diesen Begriff der Work-Life-Balance aufgreifen, weil das, was du gerade beschreibst, ist ja gar keine Work-Life-Balance. Also Leben und Arbeiten, 2 getrennte Bereiche. Du hast das ja als Work-Life-Symbiose. Du hast das ja miteinander ineinander fließen lassen. Und das macht den Unterschied. Und ich fand gerade deine Worte auch nochmal schön. Mensch, es gibt Lebensbereiche oder Lebensphasen, da brauchst du so eine Arbeitszeit, dann brauchst du auch mal andere. Aber mir begegnet in der Friseurwelt ganz häufig dieser Wunsch, schnell Feierabend zu haben. Und dann denke ich immer, wo ist denn euer Antrieb hin? Wo ist denn der Antrieb hin für diesen Traumberuf, den ihr irgendwann mal gelernt habt, euch in den Ring schmeißen zu wollen? Das wirklich zu wollen, diesen Job, ne? Ich weiß, es gibt neben Geld verdienen noch ganz viele andere Bedingungen, pflegebedürftige Eltern, das will ich alles gar nicht wegreden, um Gottes Willen, ne? Aber diese Flexibilität, also, muss es immer von 8 bis 14 Uhr sein oder kann man nicht eben auch mal eine Spätschicht machen und vielleicht eben den Mann in der Gegenschicht, Achtung, bewusster Satz, arbeiten lassen? Ne? Häufig tun ja die Frauen sich so an die Männer anpassen, weil der Mann ja nicht anders kann. Ein Chef sagt ja, wo er hinarbeiten muss. Ne? Und dann muss die Frau sich immer so unterordnen anpassen. Geht das nie auch mal andersrum? Ne? Und bei euch in eurer Beziehung habe ich das Gefühl, ihr habt das schön so ausbalanciert. Also jeder gibt was rein. Und jeder ist auch flexibel auf der anderen Seite. Das ist schön, schön anzuhören.
Also das
Gut.
ist wichtig.
Dann weiter im Text. Also so ist das gewachsen. Ihr habt diese Flexibilität gehabt. Und wie lange warst du eigenständig in deinem Haus? Und wann hast du dann dieses Hausbauprojekt angefangen?
Also ich bin 2004 habe ich mich selbstständig gemacht.
Da ganz warst du auch noch jung.
Ja, mir war's. Ich hatte ein Kind, also ein Kind war schon da und mir war es langweilig.
Schön.
Ich glaube, dass ich, wenn ich eine Diagnose für mich selber stellen würde, dass ich ADHS habe. Ich glaube, ich brauche eine Action. Und ja, es war, ich bin keine gute Hausfrau. Also ich mache das, weil ich es machen muss, aber ich mag das nicht. Ich habe keine Erfüllung im Putzen, muss ich jetzt wirklich sagen. Und deswegen, ich war ja dann schon Friseurin, ohne Meister, aber ich war Kosmetikerin. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht im Kosmetikbereich. Dann kam das zweite Kind. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen legales Hobby.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Ich hatte was mit Menschen, ich habe mich getroffen, ich habe die verschönert. Aber ich wollte nicht dieses Schwarz vom Haus zu Haus. Ich wollte das schon alles richtig machen, weil ich dann auch gut schlafen möchte. Also muss ich da jetzt auch sagen. Und dann war natürlich am Anfang relativ wenig. Also das ist jetzt so richtig ging es dann los, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte doch den Meister haben und habe dann 2-3 Jahre später habe ich meinen Meister nachgeholt. Das muss ich sagen, mit noch nicht fertigem Haus, mit 2 kleinen Kindern Meister zu machen und nebenher schon ein bisschen selbstständig machen, das war nicht gut. Das war
das danke war für diese Schattenseite auch mal. Ne? Das ist, da gibt man steuert sich manchmal in Phasen rein, da bist du dann einfach mal unter Wasser. Ne? Das war dann zu viel da und kommst aus der Nummer kaum noch raus.
Da hat man funktioniert. Ich habe es den Meister nebenher gemacht, ab 1,5 Jahre. Vollzeit hätte das niemals geschafft, müsste ich ja weg. Habe mal Nanny gehabt, also zu dem Zeitpunkt. Man muss sich auch ein Bewusstsein, dass es dann Zeiten gibt, wo du nur noch in dich investierst und nichts verdienst. Also wenn du das große Ganze dahinter nicht siehst und du hast nur Ausgaben, keine Einnahmen und du schuftest wie ein Wolf, dann, also du musst das große Ganze, was ist dann danach? Welche Freiheit habe ich dann danach? Ja, jetzt muss ich halt darüber hinweg. Und das war nicht gut, aber das haben wir dann gemeistert, haben wir es geschafft. Und dann ging es dann los, der erste Lehrling, der zweite Lehrling. Also das war dann so ein bisschen ist man halt gewachsen.
Und das ist aber alles noch im Haus, ne?
War alles noch im Haus bis 2000, also umgezogen sind wir mitten in der Corona 2021 mit fast einem Jahr Verspätung. Aber die Idee oder der 2019 im Sommer bin ich dann damals in das Büro meines Vermieters gelaufen und haben das praktisch besprochen. Dann hat es dann 3-4 Monate gedauert, bis es dann so weit war, dass wir Baupläne hatten, die wir eingeschickt haben für die, wie nennt man das jetzt nochmal, Baugenehmigung.
Ja, okay.
Das dauert bei uns immer ein bisschen länger. Und statt Baugenehmigung haben wir den ersten Lockdown gehabt.
Ja, genau, scheiße.
Und dann das ein Projekt gestartet mit, also dann kam auch die Baugenehmigung, kam dann auch. Und dann gab es einfach nur, wir haben uns mit unserem Vermieter zusammengesetzt, nochmal gesprochen. Der so, ich habe Angst, ich habe gesagt, ich habe Angst, machen wir weiter? Ja, wir machen weiter. Und dann kam ein ganz großer Satz, was absolut unser Lebensmotto jetzt beherrscht, meine Schwester und mir. Angst entsteht im Kopf, Mut aber auch. Was soll denn passieren? Was ist am Schlimmsten, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, dass es nicht läuft und dass ich zurück in meinen Keller muss. Was übrigens 90 Quadratmeter hat. Also
es ging schon mal ganz gut da, ne?
Es ging da schon mal auch ganz gut, genau. Also was soll denn passieren? Guten Verträgen mit Absicherungen passiert da ja auch wirklich recht wenig.
Ja, da ist wieder dann nicht die Business-Romantik, sondern eben die Klarheit und die Sicherheit auch, ne? Ich habe 2019 mich bei Bella verabschiedet und mein letztes Gehalt kam im März 2020. vom ersten Lockdown. Und ich habe auch, also da habe ich gedacht, Leute, so war es nicht gedacht. Also was habe ich mich damals zurückgesehnt in meine Festanstellung mit irgendwelchen 100% Ausgleich von Lohnfortzahlung. Wahnsinn. Und ich war eigenständig und habe irgendwie versucht. Und heute rückblickend muss ich sagen, war diese, sagt man Zäsur dazu, ich glaube schon, also so prägend und so charakterprägend und auch so, das hat mal alles vom Tisch runtergewischt, was ich dachte, wie das mal weitergehen soll. Und hat ja was ganz Neues kreiert, was heute einfach eine Riesenfreude ist, zu mir passt und alles. Ne? Also um Gottes Willen, da ist viel Schlimmes passiert, aber für mich war es eine Bodenlandung, die hat hart aufgesessen, hat aber auch viel Kräfte entwickelt. Der Satz ist toll, Angst entsteht im Kopf und Mut aber auch, das ist wirklich toll. Ich möchte dich noch fragen, wie kam es dazu, dass du das mit deiner Schwester gemacht hast? Weil der erste Salon in deinem Haus, das hast du ja alleine gemacht.
Ich habe das jetzt relativ kurz alleine gemacht, bis zu 2009. Da ich ja praktisch, Kosmetik war mir auch immer wichtig, aber es wurde eigentlich immer deutlicher, dass ich doch die Leidenschaft für die Haare schneiden definitiv höher ist wie das Kosmetikbereich. Und meine Schwester war Floristin, also die hat Floristikausbildung gehabt und sehr kreativ und macht auch wirklich alles. Aber leider muss ich sagen, dass Floristik da draußen in der Welt noch weniger wertgeschätzt wird wie jetzt der Friseur, was wir ja wirklich daran auch ändern sollten und möchten. Und dann war das eigentlich so, sie wollte sich verändern und ich habe gesagt, Mensch, wir haben so ein Potenzial, werde Kosmetikerin. Und das hat auch schon eigentlich immer zu ihr gepasst, sie hat das wahrscheinlich nur nicht richtig gesehen. Ja, und dann ist sie 2008 auf Schule gegangen, ein Jahr Schule, und ist dann 2008, 2009 dann in mein Unternehmen mit eingestiegen und dann gleich aber als Partnerin. Also das war dann praktisch gleich, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht Angestellte, sondern wir werden
Partner. Okay, genau. Und dann, da war praktisch der gemeinsame Weg und dann auch eben Idun als Haus der Schönheit ist dann schon auch zusammengewachsen und als gemeinsames Projekt. Ich weiß es schon, aber vielleicht interessiert es die anderen auch, Idun, Haus der Schönheit, wofür steht Idun?
Idun ist die germanische Schönheitsgöttin. Dies ist die im Griechischen ist die Aphroditis und im Germanischen heißt die Idun und die steht für Schönheit, Erneuerung, Wiedergeburt und das ewige Leben. Und was wollen wir in Friseur- und Kosmetikbereich? Wir wollen verjüngern, verschönern, erneuern, ewige Jugend. Arbeiten wir noch daran, aber da sind wir auch noch ganz gut dabei. Genau. Voll so entstand Idun, weil Nelly ist Salon. Also ich bin eingebildet genug zu sagen, ich bin präsent, wenn ich komme. Aber ich brauche nicht meinen Namen auf der draußen an der Tür. Ich möchte, dass der Salon, also dass auch die Mitarbeiter genau die gleiche Wertschätzung haben.
Und das finde ich gut, nicht so eine Personenmarke und dann fokussiert sich alles auf die Person. Das ist ja sozusagen mein Problem, ne? Dass ich als Thomas Langer eine Einzelpersonenmarke bin. Vorteile und Nachteile in einem. Finde ich richtig gut, dass sich die Mitarbeiter damit identifizieren können und mal ein Stück weiter gerade ausgedacht, Idun, ganzheitliche Schönheit, hab ich falsch ausgedrückt, ne? Ist auf jeden Fall, oder Haus der Schönheit, ist auf jeden Fall auch besser zu verkaufen, wenn es mal soweit ist. Als Nellys Friseursalon. Ne? Also das ist schon, ist ja auch eine Markenbildung, wo dahinter stehen kann. Du hast vor uns gerade das Wort Wertschätzung für Friseure und Kosmetiker in den Mund genommen im Vergleich zu den Floristen. Und das ist ja ein großes Anliegen für mich. Ich möchte gerne als Friseurfreund mehr finanziellen Spielraum in die Branche bringen. Und der finanzielle Spielraum soll natürlich auch in Löhne und Gehälter sich umwandeln können. Weil ich glaube, wir müssen es wieder schaffen, dass man sich leisten kann, Friseur zu sein in Deutschland. Dass man davon leben kann, leichtfüßig gut leben kann. Wie ist das bei euch? Also ich will jetzt nicht das Lohnmodell wissen, aber wie lebt denn ihr Wertschätzung? Oder wie holt ihr euch Wertschätzung von euren Kunden? Macht ihr das auch über Preise? Habt ihr hohe Preise? Niedrig? Wie handelt ihr das?
Ja, das ist jetzt immer die Frage mit den hohen Preisen. Ich glaube, für uns, also ich als Unternehmer sage, nein, wir haben keine hohen Preise. Die Kunden würden das vielleicht eher sagen, ja, das ist jetzt doch etwas höher. Aber wichtig ist, also für mich ist es wichtig, ich würde gerne meine Mitarbeiter noch wesentlich mehr bezahlen, wie sie bekommen. Wir zahlen schon mal ganz gut, also wie gesagt, es geht aber noch wirklich Luft nach oben, aber natürlich muss es ja auch für den Unternehmen sich auch tragbar sein. Und wir versuchen, dass die Mitarbeiter sich die Zeiten, so wie ich mein Leben gestalten konnte, mit ihren Zeiten, so auch sie. Also wir haben von 8 bis 8 auf und sie, mir ist es im Prinzip grundsätzlich egal, wann sie arbeiten. Hauptsache, sie haben ihren Umsatz, weil davon zahle ich die Gehälter.
Perfekt.
Und sie leisten ihre Stunden ab. Ja, also die, wann sie die aber schlussendlich machen, ist mir. Natürlich müssen wir auch ein bisschen gucken, wann man kann nicht nur die schönsten Zeiten haben. Also es gibt natürlich auch Kunden, da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Funktioniert bei uns aber eigentlich ganz gut, dass die Mitarbeiter sich doch ein bisschen selber aussuchen können, wann sie arbeiten können und dadurch dann auch ihren Leben ein bisschen gestalten können. Ja. Wir haben trotzdem Samstag auch. Das ist jetzt... Ich weiß, es ist jetzt gerade so modern, samstags nicht aufzuhaben. Wir haben samstags auf. Die können jeden zweiten Samstag frei haben. Wenn jemand nicht samstags arbeiten will, muss er nicht. Ich habe eine Kollegin, die möchte samstags arbeiten, sie möchte mittwochs nicht arbeiten. Ja, warum nicht?
Auch spannendes Feld. Also erstmal danke für die Offenheit. Ne? Man möchte gern mehr bezahlen. Es geht nicht immer nur ums Geld. Ne? Also dieses Arbeit sich flexibel einteilen zu können, ist auch ein toller Lohnersatz. Ne? Also ich sage heute auch, ich verdiene heute auch nicht so viel, wie ich bei Wella verdient habe. Aber ich habe halt einen ganz anderen Handlungsfreiraum und das ist in meiner Lebensphase aktuell wichtiger so als und mir wertvoller. So. Was ich aber spannend finde bei dir oder bei deiner Aussage, Samstag haben wir auf, ich weiß, das ist nicht modern. Ne? So, also so sinnesgemäß. Ja. Und da denke ich so, okay, das stimmt, ne? Gar nicht lange her. Und da denke ich an Podcast-Episoden von mir selber. Ich habe ja auch schon seit 5 Jahren mache ich den Podcast schon, wo ich auch mal eine Zeit lang die 4-Tage-Woche und das ist alles so wichtig. Und heute denke ich, haben wir uns damit nicht manchmal auch ein bisschen das Leben schwer gemacht? Ne? Weil warum soll sich der Kunde unbedingt nach uns richten und ist so eine 4-Tage-Woche nie eigentlich auch für uns selber sehr eng? Weil du dann halt in 4 Tagen immer 10 Stunden arbeiten musst, ne? Also mehr Flexibilität und vor allem auch ein bisschen mehr in Richtung Kunde wieder orientiert sein. Wir haben ja eine Zeit lang die 4-Tage-Woche in der Branche auch deshalb forciert, damit wir nicht so viele Mitarbeiter verlieren. Aber wir verlieren sie trotzdem, wenn sie davon nicht leben können. Also es muss ja Kohle reinkommen und wenn samstags Kunden Bedarf haben nach uns, und das ist häufig leider so, für viele noch ein freier Tag, viele Kunden, wo sie in Ruhe mal ins Haus der Schönheit gehen können, ja, dann sollten wir dafür auch da sein und mal gucken, was die private Flexibilität hergibt, damit im Business auch der Rubel rollen kann. Ne? Also finde ich, Punkt, fertig.
Ja, ich finde das Gespräch auch gut, wie gesagt, ich weiß, Kollegen, die haben bestimmt auch anders, aber ich habe ja auch viele Mamas, also meine Angestellten. Ich habe jetzt 2, die keine Kinder haben, die noch jung sind, aber der Rest sind Mamas, die arbeiten sowieso nicht voll. Also wo das Gespräch mit den 4-Tage-Woche, 40-Stunden-Woche, die meisten arbeiten, müssen wir doch mal ehrlich sein, die meisten sind ja doch halbtags oder 30% oder 70%. Da finde ich schon, dass man das durch die Öffnungszeiten, die man vielleicht ein bisschen verlängert, mehr Flexibilität für alle erreicht, wie jetzt sagen, ich mache jetzt 40, 10-Stunden-Tag und habe dafür samstags frei.
Genau.
Ja.
Also, lass mal so stehen, muss jeder seine eigene Wahrheit finden, aber ich finde es gut, mal drüber zu sprechen und eben auch so Gedanken, die wir noch von vor 2 Jahren gefeiert haben, vielleicht heute mal wieder in Frage zu stellen, ob das eigentlich noch passt oder ob man ein bisschen mehr Flexibilität braucht. Sehr schön. Jetzt überlege ich gerade, was ich dich noch fragen will zum Thema Idun, Haus der Schönheit, Friseur, Kosmetik. Guck aber auch gleich mal auf die Uhr und sag, wir leiten über. Denn aus der Kosmetik ist ja noch was entstanden, wo ich weiß, dass viele Friseure und auch Kosmetiker, ich betreue auch Kosmetiker teilweise, das wäre was Schönes, eine eigene Marke, eine eigene Kosmetiklinie. Und das ist ja, das hat was Schillerndes. Und ihr habt das. Ihr habt Skadi Holistic Beauty und habt eine Kosmetik-Eigenmarke, die auch in einem sehr, also in einem sehr wertigen Segment angeordnet ist. Toll, erzähl mal, wie es dazu kam.
Unzufriedenheit. Unzufriedenheit über die, also ich muss mal vorweg sagen, wir haben einen Verkaufsanteil in unserem Idun, Haus der Schönheit, von 27%.
Für Haare und Kosmetik. Wow, Chapeau, das ist die höchste Zahl, die ich hier gehört habe.
Hm? Da ich Unternehmensberaterin bin, weiß ich, dass es ganz anders aussieht. Wenn man dann 5% hat, hat man schon eine gute. Und das ist mir an sich auch noch zu wenig. Wir müssen da einfach auch ganz klar drüber sprechen, dass es noch lange dauern wird, dass wir von der Dienstleistung gut leben können. Die Dienstleistung ist Handwerk. Wir arbeiten 100% an Menschen. Das, wenn wir was verdienen wollen, was die Industrie verdient, müssten wir, keine Ahnung, 180, 200 Euro für einen Damenhaarschnitt verlangen, damit man so 30 Euro brutto hat. Also das muss man jetzt schon mal fairerweise sagen, dass das sehr schwierig ist. Was natürlich in Produkte, die auch funktionieren, das ist natürlich völlig die Voraussetzung, weil der Wiederverkauf muss herrschen, nicht dass einem Verkauf deutlich doch ein bisschen leichter ist. Und du hast für Wella gearbeitet. Ich habe war 20 Jahre lang mit Wella verheiratet. Ich will aber gar nicht auf die Firma, sondern einfach im Allgemeinen, aber im Kosmetikbereich ist das Gleiche. Da ist die Marge gering. Und dann ist auch noch der Online-Segment sehr, 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 sehr hoch und sehr, sehr stark. Ja. Und verstehe die Firmen. Also ich habe völliges Verständnis dafür, dass sie den Online-Markt beherrschen. Bei einem Kosmetik- und Friseur-Verkaufsanteil von 5%, was sollen denn die Großen machen? Sie müssen den Online-Markt beherrschen, weil eins ist, die Kunden wollen hochwertige Produkte, die wollen gute Produkte, die wollen Produkte, die funktionieren. Aber wenn das die Friseure und die Kosmetikerinnen das einfach nicht verkauft, dann gehen sie einfach und ich meine, die Kunden sind mittlerweile manchmal besser aufgeklärt wie wir Friseure oder Kosmetiker. Und da braucht man sich nicht wundern, dass die halt abwandeln. Problem ist natürlich für die Betriebe wie uns, die guten, starken Verkaufsanteile haben und hatten, die Kunden aber an den Online-Markt verloren haben. Und da hat sich so ein bisschen aus der Laune heraus, wie immer, vielleicht so zum richtigen Zeitpunkt, was machen wir, wie ändern wir das? Und dann haben wir uns angefangen, mit Eigenmarken zu beschäftigen.
Und ich mach mal hier ganz kurz einen Break rein. Oh, danke für die Ehrlichkeit. Ne? Also ich hatte einen dicken, fetten Wella-Stempel auf der Stirn. Bin mit den Menschen immer noch total verbandelt, aber gleichzeitig komplett markenoffen. Mein Herz steht auf der Friseurseite. Das ist tatsächlich so. Und was du beschreibst oder gerade beschrieben hast, ist aus meiner Wahrnehmung auch die Realität. Also ich saß ja auch noch in diesen Meetings drin, wo es darum ging, wo kann man denn eigentlich Geld verdienen? Und dort beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist einfach so, wie wir Friseure oder Friseurunternehmen ja schimpfen, auch zu Recht, dass der Online-Markt so preisradikal ist. Das ist aber eben Online-Markt, das ist Handel, so funktioniert das. Und wir haben es einfach nicht gemacht. Das ging an uns vorbei. Ich schwinge mal jetzt die Keule ganz groß durch. Auch, dass die Barbershops so einen großen Anklang haben, liegt auch mit, oh Gott, jetzt kriege ich einen Shitstorm, liegt auch mit daran, dass wir es einfach nicht geschafft haben, ein gutes Männerprodukt oder ein gutes Männerdienstleistungsangebot zu schaffen, was halt funktioniert, was die Männer anspricht. Sonst würden die nicht alle bei den Barbershops hängen. Ne? Also diesen Mut, genau hinzuschauen und auch die Eigenverantwortung auf sich zu nehmen, dass man selber einen Anteil hat an der Situation und nicht nur draußen rumzeigen darf, die und die. Das ist ein wichtiger Lebensbestandteil, sich das zu trauen. Ne? Weil dann hört man auch auf, sich so, immer so angegriffen zu fühlen. Ich bin ganz bei dir, wer das Thema mit dem Verkauf gut macht. Wir haben kaum, also die Kundin sitzt bei uns 3 Stunden auf dem Stuhl, genießt die Anwendung dieser geilen Produkte Und dann ist es eine Kleinigkeit, diesen Impuls, diesen Kaufimpuls in die Kasse umzuwandeln. Es ist wirklich eine Kleinigkeit. Es hat nur damit zu tun, stehe ich dahinter, kann ich sagen, das ist dein Produkt, mitnehmen, damit es so geil wird, vertrau mir, oder kann ich es nicht? Das ist eine Standing-Frage. Ne? Und wenn alle, die uns heute wieder zuhören, Leute, also Nelly, super, danke, dort lässt sich relativ leichtfüßig Geld verdienen tatsächlich. Geld, was man mit einer Dienstleistung, auch dieses Rechenbeispiel, schockiert mich fast selber, aber du wirst recht haben, bis wir mit der Dienstleistung dort sind, dass wir die Margen einräumen können in so einer Zeit, vergehen noch viele Jahre. Also wenn wir überhaupt jemals schaffen. Ne? Vielen Dank und jetzt zurück zu eurer Eigenmarke. Aus dieser Unzufriedenheit kam die Idee.
Eigenmarke. Und dann hat sich da meine Schwester reingefuchst, hat mit vielen Firmen gesprochen, mit Labore sich zusammengesetzt. Da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Und dann muss man sich natürlich auch ganz klar überlegen, was möchte ich? Also es gibt ja Private Labeling, es gibt White Labeling. Die meisten wissen den Unterschied nicht. Das eine ist, man klebt seinen Namen drauf und fertig. Mhm. Und das andere ist, man wirkt da noch mit und berät sich mit den Labore und die sagen einem natürlich, also wir stehen nicht selber im Labor und punchen irgendwas zusammen, natürlich so nicht. Aber es gibt dann, dass man mit dem Chemiker sich zusammensetzt und sagt, okay, was geht noch mehr? Was würde passieren, wenn wir von dem Inhaltsstoff da noch ein bisschen mehr reinmachen? Was passiert, wenn man weniger? Welchen Preisklasse sind wir? Welcher Effekt hat es für die Haut? Und so kreiert man über sehr lange Zeit mit sehr viel Geld seine eigene Marke.
Oh Gott, das glaube ich. Ich kann mir das als ultra kreativen, spielerischen Prozess vorstellen. Bitte, was da noch dazu ist, ja, wie kochen dann, ne? Aber du hast natürlich einen Chemiker an deiner Seite, der sich jede Stunde bezahlen lässt. Gott, diese vielen Tests, ne, die man dann ja auch machen muss. Und der Prozess. Genau, und der Prozess.
Deutschland ist schon Bürokratie, ja.
Dass das Produkt dann auch anwendungssicher ist, dass du da alles einholst, das ist ja dann ja riesen Teststrecken wahrscheinlich noch, die du da haben musst, ne?
Das geht tatsächlich, also je nach Labor, dass das schon erledigt ist. Also man kauft Rezepturen, die schon Rezepturen verändert sie, was aber schon so weit geregelt ist, dass es ja in Deutschland praktisch zugelassen ist. Genau, also da gibt es schon noch.
Und man gibt dann einfach noch einen Tropfen davon dazu. Auch dieses Präparat ist praktisch getestet, genau, und damit sagen, ist das dann safe.
Wenn ich das und das noch dazu habe, dann passiert das und das. Und das ist dann die und die Preisklasse. Und das ist, also da gibt's schon noch so ein paar Abstufungen dazwischen. Genau.
Okay, glaube ich. Das war bestimmt ein toller Prozess. Ja, auch was Schöpferisches tatsächlich, ne? Und Skadi, Holistic Beauty heißt es ja, das Skadi, wo kommt das her?
Da wir ja praktisch bei Idun schon kreativ mit den germanischen Göttern hantiert haben, ich habe ein Buch, wo die ganzen Götter drin sind, und dann haben wir da rumgeblättert und dann fiel uns Skadi auf. Und Skadi ist die Göttin des Nordens, der Rauheit, ist aber auch die erste Feministin in der germanischen Mythologie, die ihren Mann verlassen hat, um selbstständig, eigenständig zu leben.
Witzig, was für ein Thema. Gut, sehr gut.
Ja. Genau, wir wollen unsere Männer nicht verlassen, aber wir wollen natürlich selbstständig und eigenständig sein. Und auch das Wort Skadi hat eigentlich einen schönen Klang gehabt. Also gar nicht so hart und bitter, wie die Göttin selber ja eigentlich ist. Und die ist auch die kleine Schwester der Iduna. Genau. Und pragmatisch, ohne ganzen Romantik zu sagen, Idun konnten wir nicht schützen lassen, Skadi schon. Also.
Ist sogar registert, ne? Das sieht man auf eurem Banner im Hintergrund. Genau. Das sind alles ja auch Prozesse, die dann laufen, ne? Ja. Ich finde es mega spannend. Sagt mir mal bitte noch, was macht ihr mit Holistic Beauty? Also ihr vermarktet das auch über Kosmetika, ihr nutzt es selber höchstwahrscheinlich, aber auch online erhältlich, wie ist denn das?
Also es ist online erhältlich über unseren Shop. Dann haben wir B2B-Partner, den bauen wir jetzt auch noch mehr auf. Das ist also schon auch etwas, wo noch ein Prozess, wo noch ein Weg ist. Und verkaufen das natürlich bei uns in Idun, Haus der Schönheit. Und das war auch die beste Entscheidung unseres Lebens. Also wir haben einen guten Verkauf, wir haben gute Produkte, es ist ein Wirkstoff am Kosmetik. Das heißt, da passiert auch was, also das Anti-Aging. Und geboren ist es für Kunden, die keine Probleme haben. Also wir haben auch eine Analyse gemacht, wir haben uns, wir haben also viel, viel Energie und natürlich auch finanziell was reingesteckt, unsere Zielgruppe-Analyse. Und Skadi Holistic Beauty ist für die wertschätzende Kundin, die im Leben schon was erreicht hat, die sich was gönnen möchte, die fest in ihrem Boden, also Boden unter den Füßen, alles fest verankert ist.
Ja.
Die natürlich, Holistic sagt ja auch ein bisschen spirituell, ein bisschen. Spirituell ist immer so ein Wort mit Hokuspokus verbunden oder mit ein bisschen Freigeist. So ist es aber eigentlich nicht, sondern einfach die das Mindset für sich gefunden hat und die natürlich schön aussehen möchte, die Anti-Aging haben möchte, aber auch Gönnerin sich selbst gegenüber.
Mhm.
Und so bezeichnen wir eigentlich, wir das Kernstück von Skadi sind 5 Serien und wir leben privat so und wir leben in unserer Kosmetik nach den Jahreszeiten. Also wir haben aber 5 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Spätsommer, Herbst und Winter. Und so wie die Bedürfnisse zu dem Zeitpunkt zum Jahres sind, so sind auch die Bedürfnisse in den Serien auch eingehalten, dass dann da drin die Wirkstoffe drin sind, die man zu der Jahreszeit braucht. Genau. So wie wir keine Erdbeeren im Dezember essen und Spargel auch nicht im September, sondern jetzt. So, ja, man muss einfach auf sich und auf die Natur und auf seinen Körper achten. Und die Natur, man sagt immer, für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Und so ist er in der Kosmetik ja auch. Man soll einfach das dann nehmen, wenn es gewachsen ist. Ja.
Nelly, sehr, sehr beeindruckend. Wir können sogar gleich eine Überleitung noch machen zur Unternehmensberatung, weil mich gerade schon beeindruckt hat, wie ihr da so eine Analyse macht und wir wollen die wertschätzende Kundin, aber die gar keine Probleme hat, sondern die sich was gönnt und so. Wo ich wieder dachte, holla, die Waldfee, da ist ganz, ganz viel Marketing-Know-how bei euch vorhanden, ne? Also dieses wirklich Nachdenkende oder Vordenkende in dem Fall sogar. Vordenken, machen, nachdenken. Und wo kommt denn das her bei dir?
Also das Marketing macht viel meine Schwester.
Ja, stimmt.
Das muss ich jetzt wirklich sagen, die ist da wirklich sehr, sehr fit drin. Was ich glaube, es ist wichtig zu machen. Ich glaube, das tut sich eigentlich so, wir wollen es richtig machen. Und wir können nicht everybody darling sein. Das können wir nicht, da machen wir uns kaputt und da machen wir auch die Mitarbeiter kaputt. Und ich glaube, dass wir dann, gar, also man kann damit keinen Krieg gewinnen, so hart wie es auch klingt. Marketing, Psychologie hat ja da viel mit Farbenlehre zu tun, mit Gefühl. Und wie soll ich denn unterschiedlichen Menschentypen mit einer Farbe, die sie aber also nicht ansprechen, also die einen sprechen drauf an und die anderen nicht, dann muss ich mich, also ich, es ist doch viel leichter, sich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren, wie 10 auf einmal zu laufen. Ich ist auch in dem Friseurbereich dieses alles anbieten, jede Friseurin muss alles anbieten, ist veraltet. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was uns Spaß macht und was wir sehr gut können. Und wenn wir etwas, was wir sehr viel Spaß haben und sehr, sehr gut können, uns spezialisieren, dann erreichen wir viel mehr. Und so ist mit uns in der Kosmetik genauso und mit unseren Skadi-Produkten. Wir wollen die erreichen, die sehen sich ja selber. Denn jemand, der Wertschätzung noch für sich nicht entdeckt hat, dem sprechen wir nicht an. Der läuft an uns vorbei und wird uns auch gar nicht bemerken. Und das ist sehr, sehr spannend. Und wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich diese ganze Marktanalyse schon vor 20 Jahren gemacht. Einfacher gewesen.
Hättest du ein paar Bisschen Lehrgeld gespart wahrscheinlich, ne?
Um diese Erkenntnis zu haben, was sind eigentlich meine Zielgruppe, was ist eigentlich, was ich möchte. Und es war mit 20 schwierig, eine 45-Jährige darauf anzusprechen über Kosmetik, weil die gesagt hat, Herr Madle, in deinem Alter habe ich auch noch keine Falten gehabt.
Verwehrt du erstmal so alt wie ich, ne? Ja, ist klar.
Ja, genau. So. Und so ist es ja im Ganzen. Und ja, wir haben eine sehr tolle Firma an der Hand, Marketingfirma, die uns das auch viel geholfen hat. Und genau, wir wollen es richtig machen.
Oh, Nelly, den Satz finde ich sehr schön. Wir wollen es richtig machen. Wir wollen nicht alles richtig machen, aber unser Ding richtig machen, finde ich toll. Ich finde auch schön, die eigene Zielgruppe zu finden und nicht die Zielgruppe, wo irgendeiner gerade sagt, Zielgruppe ist gerade, frag mich irgendwas, Balayage, ne? Nee, was ist denn deine Zielgruppe, ne? Aus dem eigenen Herzen, was macht dir Spaß? Und da sind wir nicht in dieser, oh, das ganze Leben ist schön und bunt und wir wollen nur Spaß haben, sondern es kann ja nur funktionieren und erfolgreich werden, vor allem kann man es nur durchhalten, wenn es aus dem eigenen Herzen kommt. Nur dann hat es doch eine Chance, überhaupt zum Leben zu erwecken. Wenn du immer nur die Dinge machst, die dir von außen gesagt werden, fokussier dich auf das Thema, das wird ein Erfolg. Und du spürst das nicht, du hast da keine Resonanz mit, wirst du irgendwann früh nicht mehr aufstehen dafür. Ne? Und das ist bei dir zu spüren, es kommt aus euch heraus. Ne? Das ist toll.
Ich habe da ein ganz tolles Beispiel von einem Berater, der uns gesagt hat, so ganz, ganz kurze Episode, der Golfclub bei uns hat uns angesprochen, ob wir denn Mitglieder werden wollen. Also ich habe in meinem Leben noch kein Golf gespielt, ich habe keine Ahnung.
Aber ihr seid schon auf dem Level, dass man euch anspricht. Chapeau dafür, ja, ne? Ja, mich hat mal keiner gefragt.
Und die haben natürlich auch gerade auch mal bei Ihnen auch Werbung machen wollen. Die haben ja so, die müssen auch gucken, wo sie bleiben.
Genau.
Und wir waren vor lauter Geehrtheit, haben wir dann, kostet auch ein bisschen Geld, also ist Golf ist nicht so günstig. Haben wir uns zwar geehrt gefühlt und dann hat er uns dann gesagt, hat, ja, okay, ist euer Zielgruppe Golferinnen? Und ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann sagt er, ist schon klar, dass wenn du sprichst nicht deine ihre Sprache, wenn du noch nie Golf gespielt hast, sprichst du nicht deine ihre Sprache. Dann würden sie vielleicht kommen, aber wenn du sie nicht abholst, weil du nicht die Sprache kennst, die sie gewohnt sind, dann werden sie auch wegbleiben. Dann kannst du das Marketing auch bleiben lassen. Und das ist, glaube ich, das ganz, also da habe ich das erste Mal verstanden, so gut wie es sich anhört, lauter Golferin, weil man das Gefühl hat, die haben ja dann Geld und die könnten mehr Geld liegen lassen. Nein, weil ich bin keine Golferin. Ich bin es einfach nicht.
Toll.
Und so.
Bonelli, hier sind so viele. Ja, hier sind so viele Weisheiten schon in diesem Podcast drin und jetzt sind wir aber auch schon eine Stunde dabei, wir zwei. Ich möchte noch den letzten Punkt übernehmen, weil wir haben jetzt alle gemerkt, da ist viel Know-how bei dir und das wirst du, das ist jetzt auch als Unternehmensberatung von dir zu bekommen, habe ich verstanden.
Ja, also im Kalkulationsbereich, genau.
Kalkulation.
Also ich arbeite freiberuflich beim Christian Funk. Allerdings erst seit kurzem, seit Januar. Der Weg ist hat sich einfach da so ergeben, als Kundin selber, dann viel mit viel Wissen und Lust dazu, mit Schwerpunkt auf Kosmetikerinnen. Schön. KosmetikerInnen.
Oh Gott, hier ist sogar gegendert. Super.
Genau. Einfach um. Ich weiß, dass man in der Branche leichte mathematische Defizite haben kann.
Das hast du schön ausgedrückt, aber da sprechen wir jetzt noch drüber, weil das tut zwar kurz weh, aber ja, sprich mal weiter.
Ja, und ich liebe Mathematik. Mathematik ist etwas, was nicht lügt. Mathematik ist was Klares. Ja, 1 plus 1 ist 2 und keine 7. Fertig. Also man kann das nicht interpretieren. Man hat die Zahlen vor Augen und dann tut es weh oder auch nicht. Und das war praktisch so aus dem, wir haben gemerkt, dass der B2B-Bereich bei uns, also Skadi, dass die Kosmetikerinnen manchmal auch das Gefühl für Dienstleistung nicht haben. Also wir Friseurmeisterinnen haben ja noch eine Meisterschule besucht, wo wir ein bisschen Kalkulation gelernt haben. In der Kosmetikbereich ist das ja noch viel, viel weniger. Und wie ist denn dann die wahre Kalkulation. Ich gucke meinen Nachbarn rechts und meinen Nachbar links und nehme irgendwie die Mitte und dann wird das schon. Aber man weiß ja gar nicht, wie denn ihre Preisstruktur ist, wie denn ihre Gemeinkosten sind. Und aus diesem heraus habe ich praktisch angefangen, Unternehmensberatung mit anzubieten, Schwerpunkt für Kosmetiker, aber natürlich auch für Friseure, weil da weiß ich einfach auch schon viel. Also genau. Und so
habe ich es. Ich mache ja das Thema Preise ganz, ganz viel. Hast du ja meinen Vortrag auch mitbekommen. Bei mir Kalkulation wird ganz selten gemacht tatsächlich, weil die meisten haben ja Preise, merken, dass es nicht langt. Und dann ist eher die Frage, wie kriegt man das psychologisch hin, dass die Friseure hinter ihren eigenen neuen Preisen stehen. Also bei mir geht es viel um die Preisakzeptanz, um die innere Arbeit. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass wenn Unternehmer ihre Preise kalkulieren, irgendwann mal zur Gründung des Unternehmens, dann wird es ja eigentlich nie wieder überprüft. Und wenn ich mir angucke, wie sich meine Lebenskosten verändert haben, wie meine Altersvorsorgebeiträge sich verändert haben, dann muss man heute sagen, kaum eine der Kalkulationen, die da draußen im Friseurmarkt gerade noch aktiv sind, ist eigentlich noch wahr. Also die meisten müssten wirklich mal neu kalkulieren und müssten dann, würden wahrscheinlich überrascht sein, was für einen Preissprung sie eigentlich hinbügeln müssten. Dann ruft bitte mich an, weil ich kann euch helfen, dass die Friseure da stabil dahinter stehen, bestenfalls. Ne? Also du bist da schon auf dem richtigen Weg. Es ist, die Kalkulationen, die gemacht werden, sind häufig viel zu wenig multiperspektivisch bedacht, ne? Also schon häufig ist schon der Unternehmerlohn gar nicht mit eingerechnet, mit reinkalkuliert. Und dann merkt man schon, dass ein Riesenpunkt fehlt oder eben die Altersvorsorge, die auch gemacht werden muss für den Unternehmer und so. Also diese eine Kalkulation mal so im Großen und Ganzen gar nicht nur auf, da wird man jetzt in irgendwelche Excel-Tabellen einsteigen, mal wirklich im Großen und Ganzen zu betrachten, finde ich hochinteressant und gleichzeitig immer die Brücke zu schlagen, wie kriege ich es an meine Kunden? Wie kriege ich es hin, dass der Kunde den neuen Preis akzeptiert? Ne? Hm.
Genau, also da ist natürlich viel Mindset verbunden für die Kosmetik, also für die Unternehmer.
Für alle Beauty-Menschen da draußen. Ne?
Es ist für alle schwierig. Es ist, ich muss auch wirklich sagen, dass wir das Erstens, was mir überhaupt aufgefallen ist, auch bei uns im Salon, wenn mal die Kasse nicht funktioniert, weil es online, also wir hatten Online-Störungen, das heißt, die Kartenzahlung ging nicht, wie viele Kunden reagieren mit einem Schamgefühl, was Zahlen angeht. Also wenn sie mal was nicht bezahlen können. Und das merke ich natürlich bei meinen Coachen, dass oft auch dieses Schamgefühl, ich habe nicht richtig gerechnet. Ich glaube, dass viel, viel mehr sich Hilfe holen würden, weil sie stellen selbstverständlich fest, dass irgendwas nicht stimmt, wenn das nicht so mit Schamgefühl verbunden wäre, ich habe da mal was falsch gemacht, ich muss mich da mal neu orientieren. Das ist so der erste Punkt, was natürlich mein Coach-Dasein etwas, also die es wirklich brauchen, die melden sich meistens nicht.
Das Thema Scham ist ein Riesending, schön, dass du es ansprichst, ist so, ja.
So, das ist praktisch der erste Bereich. Der zweite Bereich ist natürlich, und da muss man einfach auch offen drüber reden, wir haben einen so unglaublichen Schattenwirtschaft noch da draußen, dass die andere Hälfte es gar nicht merkt, dass sie ohne die Schattenwirtschaft nicht überleben könnte. Mhm. Und die dritte ist das Thema Ehemann. Ja, mein Mann verdient genug, ich muss eigentlich nicht arbeiten, ich mache das hobbymäßig, deswegen verlange ich von meinen Kunden nicht so viel Geld, weil die können sich das ja eh nicht leisten und ich bin so sozial und so.
Denkt man.
Ja, und was so der Klassiker ist, was ich jetzt bei meinen Coaches weniger sehe, aber manchmal oft in den Facebook-Gruppen, ja, der Laden läuft auf meinen Mann, ich bin nur angestellt. Und ich denke mir dann, okay, du bist die Meisterin, du arbeitest 500 Euro bei deinem Mann, dein Mann hat den Laden, dein Mann holt sich meine 20-Jährige, schmeißt dich raus, der Laden gehört auch ihm und du hast nie gearbeitet, du hast keine Rente eingezahlt. Und du bist im schlimmsten Fall 45, 50 Jahre alt, hast Renteanspruch von 600 Euro und hast das Haus und den Laden los. Genau mein Thema. genau das, was man gerne hätte.
Ich bin dir ultra dankbar, Nelly, dass du das sagst. Ich darf das gar nicht sagen.
Ne? Und aber ich sage das, weil ich diese Personen kenne.
Ja, genau. Ich kenne die ja. auch. Ne? Genau. Boah, da wurde es aber nochmal tief und nochmal aufrüttelnd zum Ende hin. Holla, die Waldfee, voll gut. Nelly, tausend Dank für dieses schöne Gespräch, für deine Offenheit, für den Tiefgang, den du hier wieder mit rein oder hier mit reingebracht hast. Wirklich beeindruckend. Merci, merci. Da war ganz viel zum Lernen dabei. Eine der Folgen, die man zweimal, dreimal hören darf und sich da durchaus inspirieren lassen kann. Es gibt noch zwei schnelle Fragen zum Schluss, weil gerade diese Podcast-Episode war ja sehr, sehr dicht mit Wissen, Know-how und auch Haltung. Was lernst du denn gerade, was du bis hierhin noch nicht so gut kannst?
Excel. Microsoft Excel lerne ich. Da habe ich noch Defizite und Mitarbeiterführung. Ich finde, habe ich auch noch ein bisschen Defizite.
Voll gut. Man muss auch seine Baustellen kennen, ne? Seine Wachstumsbereiche. Und dann ist jetzt die letzte Frage. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
Ich wünsche für dir, dass wir dieser Satz davon leben können, ist immer ein bisschen schwierig. Ich wünsche, dass wir wertschätzend entlohnt werden würden. Wo ich aber glaube, dass diese Fee spätestens in 10 Jahren erfüllen wird.
Finde ich gut. Dankeschön. So viel Vertrauen, das ist super. Nelly, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Dankeschön.